Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind die Themen. Anhaltende Proteste in der arabischen Welt. In Bahrain gibt sich der König sanft, während seine Sicherheitskräfte dreinprügeln. Die Wut wächst. In Libyen kam es in der Nacht zu Zusammenstößen. Heute gibt es vor allem Fragezeichen. Dann Preissetzungskompetenz. Ein langes, unmögliches Wort, aber es spült Nestle auch dieses Jahr Milliarden in die Kasse. Und Sorgen kennt Kosovo. Obwohl von der internationalen Gemeinschaft an der Hand genommen, kommt es nicht auf die Beine.
Giving priority to short-term stability. The victim was democracy, justice and economic development.
Man hat für Stabilität, Demokratie, Gerechtigkeit und wirtschaftliche Entwicklung geopfert, kritisiert der Bürgerrechter Albin Kurti. Augenschein im Kosovo nach 3 Jahren Unabhängigkeit. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Roman Fehlinger und Simon Leu mit den Nachrichten des Tages.
Genau 2 Monate nach der Selbstverbrennung eines jungen Tunesiers verschärft sich in einigen arabischen Ländern die Lage. Im Königreich Bahrain bangt die Führung um ihre Macht. Am Morgen hat sie die Sicherheitskräfte massiv gegen Demonstranten vorgehen lassen. Es gab mindestens 2 Tote. In Jemen sind heute Anhänger und Gegner des Regimes mit Messern und Knüppeln aufeinander losgegangen. Und auch in Libyen ist es unruhig. Bei Zusammenstößen zwischen Gegnern von Staatschef Gaddafi und der Polizei sollen laut arabischen Medien seit vorgestern mehrere Menschen ums Leben gekommen sein. In der Schweiz ist der Bundesrat der Meinung, dass es keine neue Strafnorm ausdrücklich für Mobbing braucht. Er empfiehlt dem Parlament, eine Motion aus den Reihen der SVP abzulehnen, mit der Begründung, die existierenden Vorschriften reichten aus, um gegen Mobbing vorzugehen. Zum Beispiel im Obligationenrecht, das die Arbeitgeber dazu verpflichte, die Persönlichkeit ihrer Angestellten zu schützen. Oder im Strafgesetzbuch, wo zum Beispiel üble Nachrede oder Beschimpfung strafrechtlich definiert und geregelt seien. Die Schweizer Armee zählt immer mehr Durchdiener, also Armeeangehörige, die ihre Dienstpflicht an einem Stück leisten. Letztes Jahr wurden über 3.800 Durchdiener rekrutiert, das sind 75% mehr als im Vorjahr. Unverändert bleibt die Rate der Dienstuntauglichen. Rund 18% können weder Militär noch Zivildienst leisten. Die diensttauglichsten Schweizer finden sich weiterhin im Kanton Appenzell-Innerrhoden. Und am Ende der Rangliste bleibt der Kanton Zürich. Nestlé, der Schweizer Nahrungsmittelkonzern, hat gleichzeitig mit der Bekanntgabe des 34 Milliarden Franken Jahresgewinns auch gesagt, wie viel die Chefs verdient haben im letzten Jahr. Demnach bekam Nestlé-Chef Paul Bulcke insgesamt fast 11 Millionen Franken, den größten Teil allerdings in Wertpapieren. Verwaltungsratspräsident Peter Brabeck verdiente gut 8 Millionen Franken fürs vergangene Geschäftsjahr. Wer im Kanton Zug Steuern zahlt, hat auch 2009 landesweit am wenigsten zahlen müssen. Hinter dem Kanton Zug folgen die Kantone Schwyz, Tessin, Graubünden, Basel-Landschaft und Genf. Durchschnittlich am meisten Steuern muss man in den Kantonen Neuenburg und Obwalden bezahlen. Der Steuerbelastungsmonitor wurde von der BAK Basel im Auftrag des Kantons Zürich vorgelegt. Der bernische Straf- und Massnahmenvollzug war vor 2 Jahren nach mehreren Vorfällen in die Kritik geraten, unter anderem wegen entwichener Insassen und unkontrollierter Besuche. Eine Untersuchung eines externen Experten kommt nun zum Schluss. Weder in der Strafanstalt Witzwil noch im Massnahmenzentrum St. Johannsen herrschen eigentliche Missstände. Es brauche aber mehr Personal und klare Kompetenzen bei der Lockerung von Haftbestimmungen, so die Empfehlungen des Fachmanns. Im Skigebiet von Les Diablerets im Wattland ist um die Mittagszeit ein Helikopter der Heliswiss abgestürzt. Dabei seien 6 Personen verletzt worden, 4 von ihnen mittelschwer, 2 leicht. Renato Calvermatten von der Walliser Kantonspolizei.
In diesem Gebiet, wo der Helikopter abgestürzt ist, ist ein offizieller Hochgebirgslandeplatz. Er liegt hier auch im Skigebiet von Les Diablerets und die Pisten sind in ca. 400 bis 500 Metern der Nähe dieses offiziellen Landesplatzes.
Der Helikopter sei im Landeanflug verunglückt. Ursprünglich kam er aus Gstaad. Bei der Berner Sektion der Gewerkschaft Unia sind rund 40 Mitarbeiter in einen Streik getreten. Sie protestieren damit gegen die Absetzung des Chefs ihrer Sektion. Die Berner Regionsleitung hatte den Mann gestern fristlos abgesetzt mit der Begründung, er arbeite nicht konstruktiv mit der Regionsleitung zusammen. Die Streikenden verlangen nun, dass die Absetzung rückgängig gemacht wird. Bereits im vergangenen September kam es bei der Unia Zürich wegen einer Kündigung zu internen Problemen. Der ehemalige Zürcher Opernhausdirektor Klaus-Helmut Drese ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Drese leitete das Opernhaus Zürich von 1975 bis 1986, dann wechselte er als Direktor zur Wiener Staatsoper. In den letzten Jahren machte sich Drese vor allem einen Namen als Buchautor. Im kommenden März erscheint sein letztes Werk. Das Außendepartement Edein-Bern hat den Tod eines jungen Schweizers bei einem Bootsunglück in Vietnam bestätigt. Der Mann kam zusammen mit 11 anderen Menschen ums Leben, als letzte Nacht in der Halong-Bucht ein Touristenboot sank. 15 Menschen überlebten nach Angaben der Behörden das Unglück, darunter eine Frau aus der Schweiz. Warum das Touristenboot unterging, ist noch nicht klar. An der Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen gewinnt die Slowenin Tina Maze den Riesensalon der Frauen. Die Silbermedaille geht an die Italienerin Federica Brignone und Bronze an die Französin Tessa Worle. Sie war nach dem ersten Lauf noch 19. Beste Schweizerin ist Lara Gut auf Rang 20. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.706 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.299 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 29,46 gehandelt und der Dollar zu 95 Rappen 18. Zum Wetter. Auch morgen Freitag liegt über dem Flachland und an den Voralpen Hochnebel, der sich am Nachmittag vor allem im Westen auflöst. In den Alpen ist es ziemlich sonnig. Am Nachmittag ziehen in der Ostschweiz und in Graubünden aber wieder mehr Wolken auf und es ist etwas Nieselregen möglich. Im Süden wird es tagsüber immer sonniger. Die Temperaturen liegen bei 6 bis 12 Grad. Am Samstag ist es ziemlich sonnig, auch der Nebel im Flachland löst sich größtenteils auf. Am Sonntag fällt im Norden zeitweise Regen und oberhalb von rund 800 Metern Schnee. Im Süden bleibt es teils sonnig und meist trocken. Im Norden gibt es 5 bis 8 und im Süden 12 Grad.
Salbungsvolle Worte vom Thron, brachiale Gewalt auf der Straße, die Nacht des Zorns in Bahrain. Tiraden des Diktators, weniger auf der Straße, der Tag des Zorns in Libyen. Dann, aus Liebe zur Schweiz, mit diesem Slogan will die FDP die Wählerschaft bezirzen. Ob das gut geht? Trotz hoher Rohstoffpreise, Bouillon und Kaffee machen groß und stark, zumindest Nestle. Weiter, Knatsch im Bistum Chur, ein konservatives Klerikertrio, entschwebt der Kirchenbasis. Vom serbischen Gefängnis ins internationale Spital, an zahlreichen kosovarischen Übeln sind EU und UNO mitschuldig. Und? Barock entstauben, das war eine Spezialität des ehemaligen Zürcher Operdirektors Klaus-Helmut Drese. Ein Nachruf hier im Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Sie ging mit großer Brutalität vor, die Bereitschaftspolizei im wohlhabenden Golfstaat Bahrain. Sie räumte den besetzten Platz in der Hauptstadt Manama. Die Demonstranten wurden im Schlaf überrascht. Mindestens 2 Menschen kamen ums Leben. Dutzende wurden verletzt. Der Aufschrei heute in Bahrain war groß. Die Opposition kündigte an, sich aus dem Parlament zurückzuziehen und auch aus dem Westen kam scharfe Kritik am Regime. ARD-Korrespondent Felix de Kuveland.
Bahrains Opposition ist geschockt, aber die Wut auf das Regime ist gewachsen. In einem blutigen Überraschungsangriff waren Einheiten der Bereitschaftspolizei über Demonstranten hergefallen, die sich friedlich auf dem zentralen Platz der Hauptstadt Manama niedergelassen hatten. Ihre Zelte wurden eingerissen und zerstört, die Menschen zusammengeknüppelt und mit Gummi und Schrotgeschossen verletzt. Nach der Räumung des Platzes verfolgten Polizisten die flüchtenden Menschen noch in die umliegenden Straßen. Das In- und Ausland reagierte entsetzt. Die Außenbeauftragte der Europäischen Union, Catherine Ashton, appellierte an die Führung in Bahrain, die Demonstrationsfreiheit zu respektieren. Die USA, deren fünfte Flotte mit einem Flugzeugträger und zahlreichen anderen Schiffen in dem Zwergstaat am Persischen Golf stationiert ist, äußerten sich ebenfalls besorgt. Bahrain hat wegen seiner Lage direkt gegenüber der iranischen Küste große Bedeutung für die Amerikaner. Walid Walaji, Sicherheitsexperte aus Dubai.
Bahrain spielt eine wichtige sicherheitspolitische Rolle am Golf. Es ist ein enger Verbündeter Saudi-Arabiens. Außerdem beherbergt es die fünfte US-Flotte und der Iran ist sehr nahe. Deswegen ist Bahrain für die Großmächte von Bedeutung.
Makes Bahrain very important and significant country for major international players.
Noch am Dienstag hatte König Hamad in einer Fernsehansprache sein Bedauern über die vorangegangenen Zusammenstöße geäußert. Eine Rede, die die Demonstranten nur als Hohn empfinden können. Während viele von ihnen in den ersten Tagen des Protestes noch betont hatten, es gehe nicht um einen Sturz des Regimes, hat sich das inzwischen geändert. In Sprechchören wurde dem König gestern Nacht der Tod gewünscht. Die schiitische Opposition hat ihre Mitarbeit im Parlament von Bahrain aufgekündigt. Es ist eine Besonderheit des 1 Million Einwohner zählenden Kleinstaates, dass die Mehrheit schiitisch, die herrschende Oberschicht aber sunnitisch ist. Der Funke der Freiheitsbewegung aus Tunesien und Ägypten konnte deshalb hier besonders gut zünden. Bahrain, dessen Ölquellen nahezu erschöpft sind, hat den Übergang in die Nachölzeit zwar recht gut gemeistert. Die Hauptstadt Manama ist ein florierendes Banken- und Handelszentrum und der Tourismus wächst. Aber die Schiiten fühlen sich als Bürger zweiter Klasse im eigenen Land. Für viele von ihnen ist vom Kuchen des Reichtums nicht viel abgefallen.
Felix de Kuverland von der ARD. In Libyen haben die Oppositionellen den heutigen Tag zu einem Tag des Zorns erklärt und zu Demonstrationen aufgerufen. In der Hauptstadt Tripolis und der zweitgrößten Stadt Benghazi wagten sich offenbar relativ wenige Regimegegner auf die Straßen. Dafür auch einige hundert Gaddafi-Treue. Derweil wetterte Gaddafi selbst lautstark gegen jegliche Opposition. Ich habe unseren Maghreb-Spezialisten Alexander Gschwind gefragt, ob diese Tiraden nicht ein Zeichen seien, dass Gaddafi trotz der relativen Ruhe heute Angst habe.
Angst vielleicht nicht gerade, aber irritiert ist er sicher, denn innerhalb weniger Wochen hat er seine beiden alten Kollegen und Nachbarn Ben Ali und Mubarak verloren und das muss ihm schon zu denken geben, wenn er auch sicher sehr viel fester noch im Sattel sitzt als diese beiden und auch über die Mittel hat, seine Bevölkerung ruhig zu stellen, zumindest im sozialen Bereich.
Es ist derzeit ziemlich schwierig, zu gesicherten Informationen über die Ereignisse in Libyen zu kommen. Heißt das, es gelingt Gaddafi, den Informationsfluss zu kontrollieren?
Das gelingt heutzutage im Satelliten- und Internetzeitalter keinem Regime wirklich mehr. Aber Gaddafi hat insofern den Vorteil, wenn man das so nennen will, dass der Großteil seiner Opposition entweder im Gefängnis sitzt und da abgeschnitten ist von allen modernen Kommunikationsmöglichkeiten oder dann weit weg im Exil, vorab in London, und von dort aus eigentlich nur virtuellen Kontakt zu ihrer Basis pflegen kann, was ihm doch die Dinge sehr erleichtert.
Die heftigsten Proteste bislang fanden ja nicht in der Hauptstadt Tripolis statt, sondern weiter östlich in Benghazi, der zweitgrößten Stadt des Landes. Ist denn das auch ein Konflikt zwischen Zentrum und Peripherie?
Es ist zumindest ein Ausdruck dessen, dass Libyen ein sehr komplexes System ist von regionalen Gegensätzen, Clanwirtschaft, Stammestraditionen und im konkreten Fall das Verhältnis zwischen Gaddafi und der Stadt Benghazi oder der Region Benghazi arg belastet ist historisch schon mal dadurch, dass diese Stadt bei seiner Revolution gegen die Monarchie von König Idris seinerzeit nicht mitgetan hat. Das hat er ihr ewig verübelt. Er hat auch Benghazi immer benachteiligt bei der Verteilung des Ölreichtums. Und das hat dort dann immer wieder auch zu Unmutsbekundungen geführt und gegipfelt 1996 in einer ganz blutig niedergeschlagenen Gefängnisrevolte. Also das ist eine lange Leidensgeschichte zwischen dieser Region und dem Regime. Und die bricht eben bei jeder Gelegenheit wieder auf, so auch vor zwei Tagen wieder.
Sie haben es angedeutet, das Regime Gaddafi basiert einerseits auf einer ganz ausgeklügelten Machtteilung zwischen verschiedenen Stämmen und Clans und auf der anderen Seite schafft es Gaddafi ja immer wieder, sich diesen Anschein von Volksnähe zu geben.
Er hat ja auch den Begriff oder das Konstrukt der Jabahiriya, der Massen, der Republik der Massen in die Welt gesetzt. Selbst ist er formell nicht einmal Staatschef, sondern lässt sich vom Volkskongress jedes Jahr einmal die Wünsche seiner Mitbewohner vortragen, hört sich die an und gibt dann weise seine Ratschlüsse bekannt, ohne den Staatschef zu markieren. Also von daher gibt er sich immer sehr volksnah und massenverbunden und das setzt er ja jetzt auch ein als Waffe gewissermaßen gegen die aufkommende Opposition.
Wirtschaftlich gesehen geht es Libyen ja nicht schlecht. Es hat dank seines Öls das höchste Pro-Kopf-Einkommen der ganzen Region. Ist denn der Aufstand gegen das Regime Gaddafi in Libyen nicht von ökonomischen Bedürfnissen getrieben?
Doch auch. Also man muss ganz klar sehen, dass dieser Ölreichtum, dieser statistische Wert von rund $12,000 pro Kopf eben nicht die Realität widerspiegelt. Es gibt Leute, die sehr wenig mitbekommen von diesem Ölreichtum des Landes. Es gibt eine Arbeitslosigkeit, die von einzelnen Experten auf bis zu 30% geschätzt wird. Die liegt aber daran, dass eben das Land immer noch eine Analphabetenquote von 8-10% unter den Männern, bis zu 30% bei den Frauen hat und seine Ölindustrie eigentlich aber umgekehrt sehr hohe Ansprüche an die Qualifikation von Arbeitskräften stellt, deshalb auch diese Million von Gastarbeitern, die höher qualifiziert sind, die im Lande sind und den Einheimischen vor der Sonne stehen, was auch immer wieder für Unmut sorgt.
Trotzdem, das viele Geld aus dem Öl dürfte es Gaddafi leichter machen, sich an der Macht zu halten, als beispielsweise Mubarak in Ägypten es hatte oder Ben Ali in Tunesien.
Das ganz sicher. Er hat noch für eine Weile, man sagt, die bekannten Ölvorräte Libyens reichen noch für mindestens 30 Jahre, ist daran auch, das Land auf die Zeit nach dem Öl vorzubereiten. Da hat er durchaus noch Spielraum im Gegensatz zu seinen Nachbarn, wie Sie richtig sagen. Was er nicht im Griff hat, ist seine eigene biologische Uhr. Er ist Mitte 70 und die Nachfolgefrage ist alles andere geklärt. Er hat immer mal wieder einen seiner Söhne ins Spiel zu bringen versucht, aber der vorhin erwähnte Volkskongress hat bisher sich mit keiner der vorgeschlagenen Nachfolgeregeln wirklich befreunden können und diese Frage bleibt bis zum heutigen Tag aufgeschoben.
Alexander Gschwind ist unser Maghreb-Spezialist. Aus Liebe zur Schweiz. Mit diesem Slogan will die FDP im Wahljahr 2011 punkten. Basisnah will sie sein. Ihr Ziel, 3% zulegen und so fast gleich stark werden wie die SP. Wie das genau gehen soll und ob das erfolgsversprechend ist, der Beitrag von Elisabeth Pestalozzi.
Das Ambiente, das die FDP für ihren Wahlauftakt wählte, war ungewöhnlich. Eine schummrige Jazzbar in jenem Berner Hotel, in dem Parteipräsident Fulvio Pelli abzusteigen pflegt und ab und zu auch seine Freizeit genießt.
Wie viele andere Leute in der Schweiz, weil wir freisinnig-liberale sind, genau wie die anderen, wir leben auch und wir machen nicht nur Politik.
Dass das Leben in der Schweiz lebenswert bleibe, so Pelli, dafür wollten sich die FDP-Liberalen einsetzen. Im Wahljahr konkret mit drei Botschaften. Arbeitsplätze schaffen, die Sozialwerke sichern und die Bürokratie stoppen. Arbeitsplätze will die Wirtschaftspartei schaffen, indem sie mit neuen Freihandelsabkommen den Zugang zu neuen Märkten schafft, wie Indien oder China.
Sodass unsere Exportindustrie, sehr gute Exportindustrie, viel mehr außerhalb Europa verkaufen kann.
Bei den Sozialwerken hat die FDP vor allem die AHV im Visier. Mit einem neuen Anlauf für ein flexibles Rentenalter und ein gleiches Rentenalter für Mann und Frau. Die Bürokratie stoppen wollen die FDP-Liberalen schließlich mit einer KMU-Initiative. Denn, so trocken das klingen mag, Parteipräsident Pelli zeigt sich überzeugt, die umständlichen Wege durch Ämter und Behörden seien für die Einwohner der Schweiz ein tägliches Ärgernis.
Sie sind emotionale Themen und die Leute, irgendwie ärgern sie alle gegenüber der Bürokratie.
Trotzdem, die Themen, mit denen die FDP jetzt ins Wahljahr steigt, sind nicht Themen, die in den kommenden Monaten heftig diskutiert werden dürften. Weder kommt das Thema AHV nach dem letzten Scheitern dieses Jahr ins Parlament, noch bewegt das Thema Bürokratie die breite Öffentlichkeit. Obwohl die FDP also neben ihrer Liebe zur Schweiz auch auf den Slogan «Mit Mut und Verstand» setzt, von großem Mut zeugen die gewählten Themen kaum. Denn auch das emotionale Thema Migration, das letzten Samstag an der Delegiertenversammlung in Zürich die Wogen hat hochgehen lassen, gehört nicht zu den drei Top-Themen der FDP fürs Wahljahr. Warum nicht, Fulvio Pelli?
Weil das Ausländerthema muss unter Kontrolle gebracht werden und nicht emotionalisiert. Wir suchen Lösungen, um diese Politik unter Kontrolle zu haben.
Aber differenziert und nicht mit Wahlkampfslogans, so Pelli. Damit verzichtet die FDP darauf, das Thema gleich intensiv zu besetzen wie die SVP. Und dies, obwohl das SRG-Wahlbarometer deutlich sagt, die größte Konkurrenz der FDP ist die SVP. Das erklärte Ziel der FDP für den Herbst ist ein Wählerzuwachs von 3%. Wie aber zu diesen Neuwählern kommen und wo? Das Rezept der FDP heißt «die Basis». Dies im Gegensatz zu vor 4 Jahren, als die FDP vor allem auf ihre nationalen Köpfe setzte und Wähleranteile verlor. Und dies, obwohl die FDP bis jetzt nicht aufgefallen ist mit Unterschriftensammlungen, Standaktionen und einer starken Nähe zur Bevölkerung. Wahlkampfleiter Vincenzo Pedatini gibt sich trotzdem zuversichtlich.
Letzten Endes hat jedes Mitglied Bekannte, Verwandte, Freunde, die überzeugt werden wollen. Und wenn wir unsere Basis überzeugen können, dass sie diesen Katalysatoreffekt für uns durchführen, dann sind wir überzeugt, können wir diese 20% machen.
Ob dieser Mund-zu-Mund-Propaganda-Ansatz auch diejenigen erreicht, die der FDP heute fehlen, wie Frauen, Junge oder Bewohner ländlicher Gegenden, ist allerdings fraglich. Und auch, ob die Politikverdrossenen, die die FDP ebenfalls erreichen möchte, auf diese Weise gepackt werden können. Will die FDP im Wahljahr also gehört werden, muss sie die Trommeln stärker rühren als heute Morgen im finsteren Berner Jazzkeller.
Elisabeth Pestalozzi. Keiner ist so groß und so mächtig wie Nestlé. Mit Bouillon, Babynahrung und Kapselkaffee hat der Lebensmittelgigant aus Vevey auch im vergangenen Jahr wieder gute Geschäfte gemacht. Dieses Jahr wird der Konzern weiter wachsen, trotz massiv gestiegener Rohstoffpreise. Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Das Wort Problem nehmen Manager nicht gerne in den Mund. Sie sprechen lieber von Herausforderungen. Bei Nestlé-Chef Paul Bulcke ist das nicht anders.
It has been a challenging year, like the year before. Each year has its challenges.
Es sei ein herausforderndes Jahr gewesen, aber jedes Jahr habe seine Herausforderungen und eine davon seien die Rohstoffpreise. Allerdings eine der größeren, denn die Preise für wichtige Rohstoffe wie Kaffee, Zucker und Kakao, die Nestlé täglich tonnenweise verarbeitet, sind zuletzt stark gestiegen. Der Trend werde anhalten, erwartet Bulcke. Für das laufende Jahr rechnet er deshalb mit Zusatzkosten von bis zu 3 Milliarden Franken. Kosten, die Nestlé gerne an die Konsumenten weiterreichen würde. So denke man zum Beispiel darüber nach, die Preise für die Kaffeekapseln zu erhöhen, sagt Bulcke. Um wie viel die Preise für einzelne Produkte steigen werden, werde aber lokal entschieden, betont er. Ein globaler Konzern mit globalen Marken und lokalen Preisen. Auch das ist eines der Erfolgsrezepte des Multis aus Vevey. Denn längst findet das stärkste Wachstum nicht mehr in den alten Märkten in Europa statt, sondern in aufstrebenden Entwicklungsländern wie Brasilien, Indien und China, die mit zunehmendem Wohlstand auch zunehmenden Appetit auf westliche Markenartikel entwickeln. Nestlé hat das, was Marketingleute Preissetzungsmacht nennen, soll heißen, Nestlé hat starke Marken aufgebaut, auf die viele Verbraucher nicht verzichten mögen. Preiserhöhungen habe es immer gegeben, sagt Nestlé-Chef Bulcke. Allerdings dürfe man die Konsumenten nicht mit zu großen Preissprüngen überfordern. 10% auf einmal wären zu viel, kleinere Portionen würden eher geschluckt. Weil das allein aber nicht ausreicht, um die steigenden Rohstoffkosten aufzufangen, will Nestlé jährlich auch 1,5 Milliarden Franken einsparen. Unter anderem durch billigere Zutaten, wie Bulke unumwunden zugibt.
For example, you have meat-based proteins, but you have also vegetable-based proteins.
Fleischliche Proteine könne man zum Beispiel durch pflanzliche Proteine ersetzen. Die Bouillon werde dann in der Herstellung billiger. Auch Kaffeemischungen könne man variieren, beim Nescafé etwa teure Kaffeesorten durch günstigere austauschen, um so die Rohstoffkosten zu drücken. In entsprechende Innovationen investiert Nestlé viel Geld, das sagt auch Fontobel-Analytiker Bertschi.
Die Innovation ist auch sehr, sehr wichtig. Und circa 1,5% vom Umsatz investiert Nestlé in die Innovation. Und das ist wirklich, also absolute Zahl ist extrem groß im Vergleich zu den Konkurrenten. Das ist wirklich ein Quantensprung.
Der Konsument werde davon aber nichts schmecken, versichert Nestlé-Chef Bulke. Zu groß sei die Gefahr, dass sich der Konsument Nestlé-Produkte sonst überhaupt nicht mehr schmecken lasse. Damit rechnet der Konzern vorerst nicht. Auch im laufenden Jahr soll das Geschäft um bis zu 6% wachsen.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht es weiter mit erzkonservativen Klerikern, einem gar nicht konservativen Opernintendant und den hartnäckigen Kinderkrankheiten des Kosovo. Im Bistum Chur hängt der Haussegen schief. Einmal mehr muss man sagen, Bischof Vitus Huander ist vielen zu konservativ, zu weltfremd. Widerstand gab es vor allem gegen seinen Plan, den umstrittenen Generalvikar Martin Grichting zum Weihbischof zu machen. Diesen Plan gibt Huander nun auf, Grichting aber bleibt einflussreich und neu holt Huander einen weiteren Konservativen nach Chur ans Priesterseminar, den Weihbischof für Zürich, Marian Eleganti. Aus Chur Roland Wermelinger über ein sehr konservatives Trio.
Gegen die konservative Führung wehren sich Gläubige im Bistum Chur schon lange. Die Bilder von Wolfgang Haas, wie er sich bei der Bischofsweihe den Weg über die Körper von Gläubigen suchen musste, die sich aus Protest vor der Kathedrale auf den Boden legten, sind auch 20 Jahre danach noch präsent. Damals wurde der Verein Bündnerinnen und Bündner für eine glaubwürdige Kirche gegründet. 300 Mitglieder zählt er noch heute, aber der Kampf hat Spuren hinterlassen, bedauert Vereinspräsidentin Christine Bucher.
Es gibt sehr viele Leute, die resigniert haben. Diese ganzen Unruhen im Bistum haben wirklich dem Kirchenvolk nicht gut getan. Und ich denke nicht, dass es damit getan ist, sich wieder vor der Kathedraltüre auf den Boden zu legen. Das kann ja nicht der richtige Weg sein.
Wolfgang Haas wurde als Erzbischof nach Liechtenstein wegbefördert und mit Amedee Graab kam ein Nachfolger, der zwar die konservative Linie nicht verließ, doch mit seiner besonnenen Art und der Ernennung von gemäßigten Weihbischöfen gelang es ihm, die Wogen zu glätten. Vordergründig. Schon die Wahl seines Nachfolgers Vitus Huander erhitzte die Gemüter vor 3 Jahren erneut und Huanders Personalpolitik verstärkte die Befürchtungen seiner Kritiker. Er machte Martin Grichting zum Generalvikar und engsten Verbündeten, ein scharfer Kritiker der Landeskirchen. Religionsjournalist Michael Mayer verfolgt die Entwicklungen des Bistums Chur seit Jahren in kritischer Distanz für den Tagesanzeiger. Er stellt fest, dass Bischof Huander die konservativsten Kräfte nun in Chur gebündelt hat.
Er hat seine Entourage, seine erzkonservative Entourage im Bistum Chur und stützt sich da auch auf reaktionäre Netzwerke. Er wird schon versuchen, diese Restauration voranzutreiben.
Ein Indiz für diese Restauration ist die Berufung von Weihbischof Marian Eleganti an den bischöflichen Hof in Chur. Als neuer Regens, also Leiter des Priesterseminars, wird er die Vorgaben seines Chefs loyal erfüllen. Gerade das wollte sein Vorgänger Ernst Fuchs nicht mehr. Im Clinch mit dem Bischof kündigte er vor 2 Tagen seinen Rücktritt an. Fuchs kritisiert, dass eine sorgfältige Auswahl der künftigen Priester schwierig wurde, weil sich der Bischof zunehmend für traditionalistische Kandidaten einsetzte, die Fuchs selbst als untauglich befand. Beispielsweise solche, die die Messe ausschließlich nach der alten lateinischen Liturgie feiern, die seit dem Vatikanischen Konzil als überholt gilt. Martin Grichting selbst wird durch den entgangenen Titel eines Weihbischofs kaum an Einfluss verlieren und sagt nun erst recht, was er denkt. Ein Dorn im Auge sind ihm die demokratischen Kirchenstrukturen in der Schweiz, Kirchenparlamente mit Mitsprache und ein Staat, der Kirchensteuern eintreibt.
Die finanzielle Ausstattung der Landeskirchen in der Schweiz verhält sich zum wirklich gelebten Glauben ungefähr so wie eine Rolls-Royce-Karosserie zu einem TÜV-Motor. Hier gibt es eine riesige Diskrepanz und die Menschen, die spüren das. Und das zeigt, dass wir hier wirkliche Reformen brauchen. Und das ist eigentlich das Thema, für das ich stehe.
Und der Bischof Vitus Huander gewährte Radio DRS eines seiner seltenen Interviews, sagte aber wenig Konkretes auf die konkrete Frage, ob er hoffe, dass jetzt Ruhe einkehre.
Ein Bischof denkt immer an die Zukunft. Er will die Kirche aufbauen. Er will vor allem den Glauben fördern in seinem Bistum.
Den Glauben haben einige inzwischen verloren. Andere sehen sich durch den Weg des Bischofs bestärkt. Dazwischen zieht sich nach wie vor ein Graben durch das Bistum Chur.
Klaus Helmut Drese ist 88-jährig gestorben. Er wird vor allem als Chef des Zürcher Opernhauses in Erinnerung bleiben. Doch Drese hat in vielen Disziplinen und an vielen Häusern im deutschsprachigen Raum gearbeitet. Er war der Grand Seigneur der Opernintendanten. Und er war viel mehr als ein Intendant. Klaus Helmut Drese hat die Opernwelt verändert. Ein Nachruf von Gabriela Keggi.
Ein Leben ohne Oper war für ihn unvorstellbar. Klaus Helmut Drese hat über 50 Jahre seines Lebens mit Leidenschaft dafür gearbeitet. Als Dramaturg, in den Anfängen gar als Schauspieler, später als Intendant, als künstlerischer Berater und als Regisseur von 70 Opern und Schauspielinszenierungen. Dabei hat er sich durch die deutsche Theaterlandschaft hochgearbeitet, Mannheim, Heidelberg, Wiesbaden, Köln, bis der Ruf ans Opernhaus Zürich kam, wohin man ihn mit der Aussicht auf einen Neubau durch einen Star-Architekten lockte. Drese sagte zu, 1975, erkannte aber bald, dass dieses Haus keine neue Renommierhülle, sondern eine Erneuerung im Innern nötig hatte. Das Großbauprojekt wurde abgeblasen, der sogenannte Fleischkäse, ein relativ bescheidener Betonklotz für Werkstätten und Verwaltung hingestellt. Das Geld steckte er lieber in Produktionen oder hielt die Eintrittspreise so niedrig wie möglich. Als 1980 bei den Opernkrawallen die Polizei ihren Großauftritt hatte, fand er das ziemlich übertrieben, theatral, provozierend. Und die Szene von Premierenbesuchern, Demonstranten, Farbbeuteln und Polizei in Kampfanzügen erinnerte ihn an eine moderne Lohengrin-Inszenierung. In einem Gespräch 1999 sagt Drese zu dieser Zeit:
Einige Steine sind an meinem Kopf vorbeigeflogen. Nachträglich bedauere ich das nicht. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, aus den 68er Jahren haben wir doch sehr viel gelernt. Ich persönlich auch. Schauen Sie, aus diesen Krawallen entstand die Opera Mobile-Zeit. In dieser Opera Mobile-Zeit sind wir in alle Bezirke, Distrikte, in die großen und kleinen möglichen Spielstätten gezogen und haben dort um Publikum gebuhlt und die Schwelle überwunden, die da war, und die Vorurteile überwunden.
Das Musiktheater, für das er bis ins hohe Alter kämpfte und stritt, musste entstaubt sein. Schlank, kühn und klug, wach und kritisch, experimentell, ohne nach Effekten zu haschen, durfte aber auch unterhalten und schön sein. Noch vor 2 Jahren schwärmte er von seiner Tristan-Inszenierung in einem leeren Bühnenraum. Nur das Licht, das sich veränderte, bei jedem Tonartenwechsel von Wagners Musik. Als Intendant verfolgte Drese bei der Programmierung eine klare Dramaturgie, die Bewährtes, Bekanntes mit Ausgrabungen verband und sich dem zeitgenössischen Schaffen genauso verpflichtet fühlte wie den alten, unbekannten Werken. Operngeschichte hat er mit seinem Monteverdi-Zyklus in Zürich geschrieben. Bis anhin hielt man diese ersten Opern der Musikgeschichte eher für unspielbar. Es fehlte an Orchestermaterial, an Kenntnis, an den richtigen Instrumenten, an Ideen zur musikalischen Ausgestaltung, aber auch an kühnen Bildern und den wahren theatralen Umsetzungen. Klaus Helmut Drese holte den Regisseur und Bühnenbildner Jean-Pierre Bonnel nach Zürich und für die Musik lud er Nikolaus Hanoncourt mit seinem gesamten Concentus Musicus ein. Das Orchester kam auf die Bühne und die alten Theorben, Trompeten, Posaunen und Zinken wurden Teil des barocken Bühnenbildes, während die Bühnenfiguren Ulisse, Orfeo, Poppea ebenfalls in barocken Gewändern sich bewegten und agierten wie ganz normale Menschen. Das Erhabene und das Alltägliche fanden auf wundersame Weise zusammen. Davon lebt die barocke Oper noch heute. Aber den Raum hat ihr Klaus Helmut Drese in Zürich geschaffen.
Fanfaren zum Schluss eines Nachrufs auf Klaus Helmut Drese. Musikredaktorin Gabriela Keggi hat ihn gestaltet. Es ist 18 Uhr und gleich 36 Minuten. Sie hören das Echo der Zeit. Der Kosovo ist vor genau 3 Jahren ein unabhängiger Staat geworden und ist noch immer ein Sorgenkind der internationalen Gemeinschaft. Die Wirtschaft steht beinahe still, die Arbeitslosigkeit liegt bei 50%. Erst 75 Länder haben Kosovo als unabhängigen Staat anerkannt. Und seit der Marti-Bericht Regierungspolitiker mit Organhandel und organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht hat, kämpft der Kosovo darüber hinaus mit einem miserablen Image. Das alles, obwohl sich die internationale Gemeinschaft kaum irgendwo schon so lange so stark engagiert wie hier. Doch was hat all dieses internationale Engagement gebracht? Walter Müller ist der Frage im Kosovo nachgegangen.
Im Kosovo ist der 36-jährige Albin Kurti der heftigste Kritiker der internationalen Gemeinschaft. Kurti ist Initiant der Bürgerbewegung für Selbstbestimmung, Vete Vendosje, und war als Studentenführer mal politischer Häftling in Serbien. Während der serbischen Besatzung unter dem Milosevic-Regime seien alle Kosovo-Albaner wie politische Gefangene gewesen, stellt Kurti fest.
During the period of occupation of Serbia under Milosevic's regime,
gefoltert und misshandelt zwar, aber politisch immerhin ernst genommen. Mit dem internationalen Protektorat jedoch sei der Kosovo vom Gefängnis ins Spital transferiert worden. Im Spital gäbe es kein Recht auf Selbstbestimmung, Ärzte und Krankenschwestern hätten das Sagen. Nach 10 Jahren Gefängnis und 12 Jahren Spital sei es höchste Zeit, dieses zu verlassen. Der Patient sei gesund genug, befindet Kurti. Kurti ist eine wichtige Stimme der jungen Generation. Zusammen mit der Bürgerbewegung Vete Vendosje agitiert er seit Jahren mit Straßenaktionen im ganzen Land gegen die eigene politische Elite und die internationale Präsenz. Im Dezember nahm Vete Vendosje nun als Partei erstmals an Wahlen teil und wurde mit 14 Mandaten drittstärkste Kraft. Kurti hat keine Mühe, den größten Fehler der internationalen Gemeinschaft gleich zu benennen.
I think giving priority to short-term stability and the victim was democracy, justice and economic development. I think this, we need a paradigm shift.
Zugunsten der kurzfristigen Stabilität hätten die Internationalen die Demokratie, die Gerechtigkeit und die wirtschaftliche Entwicklung geopfert. Eine neue Optik sei dringend notwendig, meint Kurti. Damit argumentiert er ähnlich wie Dick Marty, der Schweizer Autor des Berichtes über Organhandel im Kosovo. Zwar glaubt Kurti nicht an den Organhandel, aber Marty schreibt auch, die internationale Gemeinschaft habe die kriminellen Aktivitäten der ehemaligen Befreiungskämpfer und jetzigen Regierungspolitiker nicht sehen wollen. Aus Angst, sie würde Unruhen verursachen und die Stabilität im Kosovo gefährden, wenn sie gegen die Täter vorginge. Dieser Vorwurf an die internationalen Missionen im Kosovo sei falsch, entgegnet Agron Bayrami, erfahrener Chefredaktor von Kohaditore, der größten Tageszeitung im Kosovo.
I think that today we would not speak about more or less stable and peaceful Kosovo if there was immediate confrontation between international mission and the local actors in 1999 and 2000.
Es gäbe heute keinen mehr oder weniger friedlichen Kosovo, wenn die internationalen Missionen nach Kriegsende gegen die lokalen Akteure vorgegangen wäre. Zudem seien die UNO-Verwaltung UNMIK und die NATO-Truppen in ein Land gekommen, von dem sie keine Ahnung gehabt hätten. Sie seien also auf die Unterstützung des vorhandenen Personals angewiesen gewesen, gibt Bayrami zu bedenken. Und Peter Veit, der heutige Sondergesandte der EU im Kosovo, meint, die Prioritäten seien angesichts der Gewalt und des Kriegsleidens damals anders gesetzt worden.
Given the violence that had just occurred,
Stabilität zu erreichen sei wichtiger gewesen als Justiz und sofortige Durchsetzung der Rechtsordnung, stellt der Holländer Veit fest, der erst seit 2008 im Kosovo tätig ist.
The establishment of the rule of law. It was a question of setting priorities.
Das Argument Stabilität sei nur eine Ausrede, hält die 36-jährige PR-Spezialistin Schipe Bresnica entgegen. Die UNO-Verwaltung UNMIK habe aus Angst vor Instabilität zu lange Recht und Ordnung nicht durchgesetzt. Es seien immerhin zwei Politiker verhaftet und an das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag geschickt worden, Fatmir Limay und Ramush Haradinaj. Und niemand sei deswegen auf die Straße gegangen. Denn Kriminelle und Kriegsverbrecher gehörten verhaftet und vor Gericht gestellt, ereifert sich Schippe. Anfang der 90er Jahre ging sie als Au-pair nach England, studierte und kam 10 Jahre später nach Pristina zurück, gut ausgebildet und voller Tatendrang. Die internationalen Missionen hätten unbedingt und früh schon am Demokratieverständnis der ehemaligen Soldaten und heutigen Politiker arbeiten müssen.
They should have worked with them on really making them sure that they got what democracy means. Checks and balances.
Außenpolitikern erst jetzt Demokraten machen zu wollen, sei zu spät, fügt Schippe bei. Die hätten mittlerweile doktoriert, seien reich geworden und hätten ein übersteigertes Selbstvertrauen, mehr nicht. Schippe arbeitet heute in einem Projekt, das Frauen für Leitungsfunktionen ausbildet. Daher weiß sie, dass ein Projekt nur dann gelingt, wenn alle Akteure mit Eigen- und Mitverantwortung am Prozess beteiligt sind. Das gelte auch für den Aufbau eines Staates.
You have to make people part of the processes in order to feel. They have to feel that the process is their baby.
Es liege ihr jedoch fern, der internationalen Gemeinschaft allein die Schuld für den Stillstand zuzuschieben.
We have a lot of pseudo patriots around that in bars they talk about Kosovo, how much they love, but they destroyed it totally.
Es gebe zu viele Pseudopatrioten, die in Bars und anderswo beteuerten, wie sehr sie den Kosovo liebten, diesen aber zerstören würden, indem sie nur den eigenen Profit im Auge hätten. Die Angst der Internationalen vor einer Krise mag sie nicht teilen. Lieber würde sie eine Krise in Kauf nehmen, als sich wie eine Labormaus zu fühlen, sagt sie. Auch Albin Kurti, das Symbol der neuen politischen Generation im Kosovo, hat genug vom Krisenmanagement der internationalen Missionen. Als ob eine solche Krise immer bestehe und nur gemanagt werden müsse.
We want different eyes of international community upon us. Not just like upon a crisis, but upon a country which wants to become normal. For this reason, they have to compare us with normal countries and not with abnormal countries.
Die internationale Gemeinschaft dürfe den Kosovo nicht weiter mit nicht funktionierenden Ländern vergleichen, sondern endlich als Staat wahrnehmen, der auf dem Weg zur Normalität sei, sagt Albin Kurti.
Walter Müller. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Daniel Hofer, am Mikrofon Roman Fillinger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.